Jesus, ich will dir danken, dass du mitten unter uns bist und dass du der Herr bist, der diesen Weg auf sich genommen hat, ans Kreuz gegangen ist. Ich danke dir, dass wir heute Gottesdienst feiern können, weil du uns deine Liebe gezeigt hast und du den Weg freigemacht hast. Amen. Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross. Er entsprang wie eine Wurzel aus trockenem, unfruchtbarem Land. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Was für ein Bild in diesem Text. Unfruchtbares Land, trocken, dürr. Eigentlich fast unmöglich, dass irgendwas wächst. Und dann wächst da diese Pflanze, aber unansehnlich, nicht schön. Alle Erwartungen enttäuscht. Und doch ist dieses Bild nicht das Bild für eine Pflanze, sondern das Bild für einen Menschen. Wenn wir so über jemanden reden, würden wir über Mobbing sprechen. Was kann da Gutes rauskommen? Ein Mensch abgestempelt. Was meint das hier, trockenes Land? Wenn man es überträgt, dann heißt es geistlich tot. Nichts ist lebendig oder fruchtbar. Kein Same, der keimen kann, keine Pflanze, die treiben kann. Und doch wird es durchbrochen von einem Fünkchen Hoffnung. Aber sie ist da, nicht schön? Irgend so ein Gewächs, das man eigentlich eher verbrennen will. Kann man das überhaupt brauchen, außer als Brennholz? Unscheinbar war er, anders als erwartet. Nicht königlich oder majestätisch. Wer ist er überhaupt? Der, den wir erwarten? Habt ihr irgendwie irgendwelche Erwartungen, wenn ihr heute hier seid? Sind wir nicht uns selbst genug? Was ist unsere Hoffnung? Im Text kommen dann Worte wie verachtet, abgelehnt. Kein König, sondern ein Mann der Schmerzen. Jemand, der Leid trägt, der Krankheit auf sich nimmt. Jemanden, den wir gerne meiden, vor dem wir unser Gesicht verbergen wollen, den wir gar nicht kennen wollen. Er bedeutet uns nichts. Ein hartes Urteil. Da bricht etwas auf und entspricht doch nicht den Erwartungen. Es ist anders als gewünscht, erhofft. Und woher kommen dann diese Vergleiche mit dem Königlichen? Der Text stammt aus Jesaja 53. Viele werden ihn kennen, ein Stück weit. Ich lese ihn vorm Abendmahl, immer wieder mal. Jesaja war ein Prophet, jemand, der etwas ausgesprochen und angekündigt hat, bevor es eingetroffen ist. Ein Bote, 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde. Und er hatte eher schwere wie schöne Botschaften auszurichten. Aber um wen geht es jetzt hier in diesem Text? Ich denke, ihr werdet es schon erkannt haben, nachdem heute Karfreitag ist und ich diesen Text ausgesucht habe. Es geht um den Diener, den Knecht, der leiden muss. Und der Text sagt, ja, er wird besonders sein und er wird von Gott kommen. Und doch bleibt Jesaja sehr im Dunkeln. Da ist natürlich nicht der Name Jesus erwähnt. Da gibt es auch die Juden, die sagen, dieser Text bezieht sich wahrscheinlich nicht auf Jesus, sondern auf irgendwas anderes, was kommen wird. Die Apostelgeschichte ist da viel konkreter. Wir lesen in der Apostelgeschichte 8 eine kleine Episode, die kennt man immer, weil da nämlich ein Reicher mit einem Kahn durch die Wüste fährt und plötzlich ein Mann namens Philippus neben ihm steht, weil Gott ihn dahingesetzt hat. Zack, pum, der hat ihn in die Wüste geschickt, um diesen Menschen zu begegnen. Ein Ausländer, der nach Jerusalem gekommen ist, um Gott kennenzulernen, der sich ein ganz wertvolles Stück, wir würden sagen Bibel, gekauft hat, aber eine Schriftrolle gekauft hat, in der das Buch Jesaja drinnen war. Und der auf diesem Kahn sitzt und diese Schriftrolle liest, die Verse, die ich euch vorgelesen habe, so in etwa, plus minus, und nichts versteht. Der sich fragt, was soll das denn jetzt? Gott, ich möchte dich kennenlernen, was willst du mir sagen? Und dem Gott diesen Philippus vorbeischickt. Und Philippus fragt diesen Mann und sagt, soll ich dir erklären, was du da liest? Er lädt ihn ein und sie fahren ein Stück zusammen. Und das Wenige, was wir wissen fast nichts, was Philippus diesem Mann erklärt, ist, dass er ihm ganz klar sagt, schau mal an, das, worüber du gerade liest, dieser Mann, das ist der Jesus, der ans Kreuz gegangen ist. Mehr wissen wir nicht, was Philippus gesagt hat, aber es zeigt uns, dass für die ersten Christen ganz klar war, dieser Text ist ein Hinweis auf Jesus. Und dieser Diener, den keiner anschauen will, der ist Jesus. Und wenn man das dann ins überträgt und mal guckt, was steckt in diesen Worten drinnen. Zuerst ist vom dürren Land die Rede. Das dürre Land, in dem Jesus mitten reinkommt, ist ein Land, in dem Religion eine Rolle spielt. Gar keine unbedeutende Rolle. Und doch ein Land, in dem für viele Menschen Religion ein Ritus ist. Die Pharisäer, die sehr klar wissen, was richtig und falsch ist, wo Beziehung zu Gott eher in den Hintergrund gerutscht ist, aber die Erfüllung von rituellen Dingen in den Mittelpunkt. Da geht es um Äußerlichkeiten und es wird klar, Jesus erfüllt wenig der äußerlichen Erwartungen. Hannes hat es am Sonntag gepredigt. Er kam nicht als König auf dem Schlachtross, sondern auf dem Esel nach Jerusalem. Eine der wenigen Szenen, wo er überhaupt viel Zuspruch erfahren hat. Jesus kam nicht als Soldat, sondern er kam als Diener. Und jetzt, wenn wir beim Karfreitag sind, dann erleben wir genau das, was der Text beschreibt. Verachtet. Abgelehnt, ans Kreuz geschickt, in den Tod wie ein Verbrecher. So jemand kann doch nicht Gott sein. Auf den ersten Blick bedeutungslos. Das ist das nächste Schlagwort, was wir in dem Text gelesen haben. Er hatte keinen Einfluss politisch gesehen. Er wird sogar verspottet und verhöhnt. Anita hat uns den Text vorgelesen, wie er geschlagen wurde, wie auch Herodes ihn verspottet, indem er ihm einen weißen Mantel gibt und ihm klar macht, du bist bedeutungslos hier. Damals war das so. Wie ist es heute? Dürres Land in Deutschland. Religion rutscht immer mehr in den Hintergrund. Ich habe jetzt erst wieder gelesen, wir sind jetzt so weit, dass nominell weniger als 50% Mitglied einer kirchlichen Vereinigung sind, egal welcher Denomination. Also es rutscht immer mehr in den Hintergrund. Karfreitag, ich freue mich, dass so viele da sind, aber gesellschaftlich gesehen rutscht dieser Tag immer mehr in den Hintergrund. Ich kann mich erinnern an die Proteste, Karfreitag darf kein stiller Feiertag sein. Viele haben ihn schon lange umgemünzt und ihren Arbeitstag draus gemacht. Warum? Weil sie mit dem Inhalt nichts mehr anfangen können. Dürres Land. Ich glaube, dieser Text ist aktueller denn je. Äußerlichkeiten, ja, was hat dieser Jesus mit meinem Leben zu tun? Das war doch vor 2000 Jahren. Der ist doch nur in Israel rumgelaufen. Verachtet und abgelehnt, wenn ich die Schlagworte nehme. Witze über Jesus sind doch kein Problem. Bei Mohammed muss man vorsichtig sein, weil es gibt Stress. Aber über Jesus, über Gott, ist doch eigentlich fast schon normal bei uns. Bedeutungslos, ja, so scheint dieser Tag. Und dieser Jesus, der diesen Tag bestimmt, wegen dem es diesen Tag gibt, bedeutungslos in unserem Land an vielen Stellen. Ich bin jetzt etwas düster, ich weiß, ich bin so froh, dass ihr hier sitzt, ihr am Livestream zuschaut, weil ihr mir zeigt, nein, es ist nicht bei allen so. Und doch, pauschal gesehen, generell ist es leider so. Und die spannende Frage ist, wie denkst du selber über diesen Jesus? Wie lässt du dich von der Mehrheitsmeinung beeinflussen? Der Erzähler Jesaja berichtet uns diese Worte und er war ja Überbringer und trotzdem hat er dieses Wort, er bedeutete uns nichts, hat er sich mit reingenommen, als er diesen Text gesagt hat. Und spannend finde ich dann aber das, was jetzt passiert. Lesen wir einfach mal weiter ab Vers 4. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunder wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Was für ein Kontrast. Lass das bitte einfach noch ein bisschen stehen, den Text. Was für ein Kontrast. Das eine ist Gott, der handelt durch seinen Diener und das andere ist unser Denken. Lass diese Worte ruhig mal auf euch wirken. Was dieser Leidensweg Jesu, den wir heute gedenken, für uns bedeutet. Denn das ist Karfreitag. Und dieses Dennoch, das hat so eine gigantische Kraft, finde ich. Denn Gott lässt sich nicht vom Denken von uns abhalten. Er ist der Handelnde, egal was die Mehrheit oder der Einzelne denkt. Ihm ist egal, ob er verlacht, verhöhnt, ins Abseits geschoben wird. Er handelt, und wir haben es gerade gesungen, aus Liebe. Und hier steht dann so schön, er nahm auf sich unsere Krankheit, unsere Schmerzen. Und wir denken, er wäre von Gott geächtet, geschlagen, erniedrigt. Dieser Kontrast zwischen dem, was er freiwillig tut und dem, wie wir es im ersten Moment ja, sehen, wahrnehmen, einordnen. Und es steht klar da, es ist nicht seine Schuld, sondern seine Liebe, die daran offensichtlich wird, die ihn zu diesem Weg getrieben hat. Und ich habe, kannst du eine Folie weitermachen? Dankeschön. Ich habe das mal markiert, was er auf sich nahm und wie wir gedacht haben. Das eine in Rot und das andere in Fett. Wir dachten, er wäre von Gott geächtet, aber er nahm unsere Vergehen auf sich und unsere Übertretung, nicht seine. Die Folge ist unser Frieden. Wir werden beschenkt. Mancher denkt sich vielleicht, was sind denn jetzt meine Übertretungen? Und man denkt an Gebote und Verbote. Und klar, wenn wir die Bibel aufschlagen und mit Jesaja im Blick die Gebote bei Mose denken, dann, ach ja, dann findet sich vieles, wo man Gebote übertreten hat. Vielleicht nicht bei den 10 Geboten, aber spätestens beim erweiterten jüdischen Gebotskanon. Aber das ist hier nicht gemeint, sondern dieses, und jeder ging seinen Weg. Der letzte Satz quasi, oder vorletzte Satz. Jeder ging seinen Weg. Das ist normal in unserer Gesellschaft, dass jeder seinen Weg geht. Das ist das, wie wir aufwachsen, wie uns die Gesellschaft es suggeriert, unser Individualismus. Aber ganz viele gehen dadurch auch ihren Weg ohne Gott. Und genau das ist das, was uns dieser Text und Jesus vor Augen malen will. Unsere Schuld, unsere Sünde ist dieses, ich mache, was ich will. Ich höre nicht auf Gott, mir ist die Beziehung mit ihm egal. Und ja, wir dürfen unseren eigenen Weg gehen, brauchen uns aber dann nicht wundern, ja, wenn wir wie die Schafe in die Irre gehen, wie dieser Text es so schön ausdrückt. Schafe sind Herdentiere und brauchen einen Hirten, der sie leitet und lenkt. Warum? Weil sie oft die Gefahr nicht abschätzen können, weil sie nur kurzsichtig sind. Und nein, ihr seid keine dummen Schafe. Bitte nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, es tut uns gut, wenn da jemand ist, der den Blick viel weiter ziehen kann, wie wir ihn ziehen können, der uns lenkt und leitet. Und unser Vergehen ist dann dieser Beziehungsbruch, uns selber zu Gott zu machen und über alles bestimmen zu wollen. Und dann sagt uns dieser Text, weit bevor Jesus gekommen ist, doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Und das ist kein Sträfchen, irgendwas Kleines. Es ging um Leben und Tod. Lies mal weiter ab Vers 7. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte er auch er den Mund nicht auf. Er wurde aus der Haft und dem Gericht genommen, aber wen aus seinem Volk stimmte es nachdenklich, dass er aus den Lebenden gerissen und wegen der Vergehen meines Volkes geschlagen wurde? Durch Hass und Gericht wurde er dahingerafft. Doch seine Zeitgenossen dachten darüber nicht nach. Er wurde den Lebenden entrissen und starb für die Sünden meines Volkes. Ich finde es faszinierend, wie Gott beständig ist, wie er schon 700 Jahre vorher ankündigt. Und der Text, der lag, selbst wenn man über die 700 Jahre streiten will, aber diesen Text gab es, als Jesus geboren wurde. Den konnte man nicht erst hinterher schreiben. Sie waren aufgeschrieben und es lief so ab. Jesus wurde gefangen genommen, er wurde verleumdet, weil es den Oberen nicht passte. Er wurde abgeurteilt mit an den Haaren herbeigezogenen Spitzfindigkeiten. Und auch die römischen Herrscher waren nicht besser. Sie erkannten seine Unschuld und doch ließen sie sich, Anita hat es vorgelesen, von der Masse umstimmen. Wir wollen Barabbas, weil die Meute aufgestachelt wurde. Und Herodes wäscht sich lieber die Hände und sagt, bevor ich hier Stress habe, dann halt er und nicht der. Was macht Jesus in dieser Zeit? Er steht dazu, er geht diesen Weg. Ich bin es, sagt er im Garten Gethsemane bei seiner Verhaftung und verbietet den Jüngern, ihn zu verteidigen. Er verteidigt sich nicht und versucht auch nicht, die Lügen zu entkräftigen, wie ein Lamm. Er wartet geduldig. Hass und Gericht. Es war der Hass der frommen Juden, der das Volk anstachelte, und keiner dachte auch nur im Traum daran, dass sie gerade Gott ans Kreuz geschickt haben. Und dann starb er, einsam und verlassen. So wie es Barabbas verdient hätte, starb er für mich, starb er für dich. Er wurde gottlos, damit wir in Gottes Gegenwart dürfen. Und nichts von all dem hat er verdient, aber alles hat er selbst gewählt, so wie wir es gerade gesungen haben, aus Liebe. Ich will euch noch die weiteren Verse zumuten dieses Textes. Vers 10. Doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Diener Gerechtigkeit für viele erwirken. Denn er wird ihre Sünden auf sich nehmen. Tatsächlich aber hat er die Sünden vieler getragen und ist für die Sünder eingetreten. Ich könnte noch viel zu diesem Text sagen, aber das Wichtige sind nicht die einzelnen Worte, sondern der Tenor, der uns aus diesem Text entgegenspringt. Und der ist brandaktuell. Denn egal, wie es die Welt sieht oder egal, wie es die Welt denkt, dieses Dennoch von Vers 4 gilt. Dennoch. Er ist aus Liebe auf diese Welt gekommen, nicht um uns zu zwingen, sondern um uns zu dienen. Und egal, was du denkst, egal, was ich denke, es schmälert den Tod Jesu überhaupt nicht. Und auch wenn wir ihn verachten, und vielleicht sitzt du heute da und denkst dir, ach, wieder so ein Karfreitagsgottesdienst. Jesus ist trotzdem für dich gestorben. Egal wie viele ihn verachten. Er ist für dich und mich gestorben. Er nahm die Schuld auf sich und er wünscht sich, dass du in Gegenwart Gottes, in dieser Beziehung Gottes lebst. Und die Frage heute ist nicht, was Jesus getan hat. Das ist klar. Das ist seit über 2000 Jahren klar. Die Frage ist, wie siehst du es selber? Stellst du dich hin und sagst, ich will das gar nicht verstehen, mir ist dieser Gott suspekt? Oder sagst du, ja, ich merke, dieser Gott sehnt sich nach mir. Ich will wieder mit ihm unterwegs sein. Und was ist deine Antwort? Ich bitte dich, schieb diese Frage nicht weg. Wenn du dir nicht sicher bist, was du antworten willst, dann lade ich dich ein, komm auf mich zu und wir gehen auf Entdeckungsreise, wer dieser Gott ist. Man muss ihn ja auch kennen, um zu sagen, ja, das am Kreuz hat mit mir was zu tun. Aber ich will dich einladen, lass uns zusammen auf Entdeckungsreise gehen und nicht das Kapitel abhaken und wegschieben. Denn es liegt an uns, wie wir Jesus betrachten, ob wir ihn als Retter anschauen oder hart gesagt als Spinner, so wie dieser Text auch sagt, als Verachteter. Allerdings ändert das wenig an der Tatsache. Und die möchte ich nochmal mit Jesaja 54, 12 sagen. Tatsächlich aber hat er die Sünden vieler getragen und ist für die Sünder eingetreten, auch für dich. Amen.